Ursula Krechel, lassen Sie uns über Shanghai sprechen, über das Shanghai, das Sie zu einem Hörspiel inspiriert hat. Sie sind 1980 zum ersten Mal nach Shanghai gereist. War das schon eine regelrechte Recherchereise, um dort etwas zu erfahren, nach Spuren zu suchen von jüdischen Emigranten, oder sind Sie ganz unbelastet gereist?
Nein, das war keine spezielle Recherchereise. Die Karl-Duisberg-Gesellschaft hat Hans-Magnus Enzensberger, Oskar Negt, Carola Stern, Helga Nowak, mich und noch einige andere eingeladen, dass China nach der Kulturrevolution sich anzuschauen, dass sich darüber Gedanken zu machen. Und es war uns auch nicht ganz klar, ob man uns eine Öffnung zeigen wollte oder eben eine Idealisierung. Natürlich war es eine Idealisierung. Wir haben auch Regenschirmfabriken selbstverständlich gesehen. Aber für mich war die große Gewissheit dann, als ich dort war, dass mich das Thema Shanghai ist ein Ort der Emigration gewesen, enorm interessiert hat. Das heißt, ich bin zunächst gekommen mit einer allgemeinen Vorstellung, und ich habe sie dann spezifiziert, weil mir klar war, ich werde nie etwas von der chinesischen Gegenwart so begreifen, dass ich darüber schreiben wollte und könnte. Aber dass es ein Ort war, an dem Menschen gewesen sind, die ohne eine Vorstellung, wohin sie gekommen sind und eben mit nichts als 10 Mark in der Tasche und einem Koffer ein vollständig neues Leben anfangen konnten, ohne Sprache, auch nicht wissend, dass sie in ein Kriegsgebiet kamen. Das war für mich sehr, sehr faszinierend. Und ich bin also an diesem Thema natürlich nicht immer zugeblieben, aber doch immer wieder über lange Zeit.
Was hat man von diesem Shanghai der Emigration 1980 im Stadtbild noch sehen können? Haben Sie Spuren gefunden?
Ich habe mich 80 damit noch gar nicht beschäftigt. Ich bin später noch mal und ich bin mehrere Male in Shanghai gewesen und habe systematisch 90 nach Spuren gesucht. Die waren noch zu finden. Die sind heute sogar besser mit israelischer Hilfe zu sehen, zum Teil museal aufbereitet. Damals hat mir eine DRD-Lektorin liebenswürdigerweise geholfen. Die ehemalige Synagoge war eine Druckerei geworden mit einem Mann, den es noch gab, der damals für die deutschen Emigranten, die ja viele Druckwerke hatten, eine Zeitung, eine Zeitschrift gab es, gearbeitet hat, der noch davon erzählt hat. Es waren noch Häuser in Hongqiu zu sehen, die es heute auch noch zum Teil gibt, einige wenige. Was mich sehr fasziniert hat, das Gefängnis, in die Japaner eben Immigranten, auch Chinesen, gesteckt haben im Zweifelsfall, ist noch heute in Benutzung. Als ich das letzte Mal in Shanghai war, sah ich lange, lange Schlangen von Menschen, die Besucher waren davor, die nicht aussahen, als wären sie die Verwandten von sogenannten, jetzt wirklich in großen Anführungszeichen, Verbrechern, sondern sie sahen so aus, dass ich sie sofort hätte fragen müssen, wollen. Ich hatte den Verdacht, es sind alles Angehörige von Dissidenten. Aber das ist möglicherweise meine Fantasie gewesen. Aber ein Gefängnis, was schon 1940 in Gebrauch war, wie wird das 2015 aussehen innen? Das blanke Entsetzen kommt einem ja daran. Und so habe ich Teile für Teile ineinander gepuzzelt. Aber die Vorstellung, dass ich mehr und mehr finde und dass es heute eben doch viel mehr für Kinder und Nachkommen und Kindeskinder von Emigranten zu sehen gibt als 80 oder 90, ist ein Faktum.
Schauen wir uns mal die historische Situation an. 1938 sind etwa 18.000 deutsche und österreichische Juden nach Shanghai gekommen, nach den Pogromen in Deutschland. Ja. Warum ausgerechnet Shanghai? Man brauchte kein Visum für Shanghai.
Ja, die letzten Schlupflöcher waren verstopft. Kein Land wollte mehr Deutsche, Österreichische aufnehmen. Zum Teil auch mit guten Gründen, weil Arbeitslosigkeit herrschte. Das Boot war voll, wie man im Mittelmeer vielleicht heute wieder sagt. Überhaupt fühle ich mich in vielen Fakten heute erinnert an die ausweglose Situation der Deutschen, die niemand mehr haben wollte. Nun sind es Afrikaner und Syrer und Afghanen, die niemand haben möchte. Die deutschen jüdischen Gemeinden wussten zum Teil, es gab eine Organisation, die ihnen das klar machte, dass es ein Schlupfloch gäbe, wohin man ohne Visum kam. Das heißt, man musste nur eine Schiffskarte ergattern, was schwierig genug war. Hapag-Lloyd fuhr, Lloyd-Triest fuhr. Man konnte also von Hamburg, von Genua oder von Triest, glaube ich auch, reisen. Aber man musste eine Passage haben. Und diese Passagen, man stand auf langen Listen, von dem Ehepaar Tausig ist bekannt, sie spielen in meinem Roman eine Rolle, dass sie endlich eine Passage bekommen haben. Und warum haben sie eine Passage bekommen? Das Ehepaar, was die Passage haben sollte, hatte sich vorher umgebracht. Es hat nicht den Mut gehabt, zu fahren. Die Logik war einfach, es ist die letzte Möglichkeit. Man ist mit dem Finger auf der Landkarte entlang gegangen und sagte, okay, wenn das die Möglichkeit ist, dann gehen wir dahin. Etliche haben sich so weit vorbereitet, dass sie sagten, was kann ich da machen? Da waren natürlich Handwerker sehr viel besser gestellt als Intellektuelle. Bestimmte Handwerke braucht man überall. Bäcker, Schuster und so weiter. Ein Mars-Schuhmacher war natürlich besonders begehrt in dieser Stadt. Und es hieß also wirklich vom Schiff zu kommen und nichts zu haben, nichts zu wissen, in eine vollkommene Ungewissheit zu tappen und diesen Mut dazu zu haben. Das heißt, es sind fast nur Emigranten aus großen Städten, aus Berlin, Wien, Breslau spielt erstaunlicherweise eine große Rolle, Graz erstaunlicherweise auch. Also es liegt wahrscheinlich daran, wie jüdische Gemeinden diesen Tipp weitergegeben haben.
Lassen Sie uns ein bisschen hineinblicken in Ihre Werkstatt. Wie haben Sie recherchiert vor allem? Wo überall haben Sie dokumentarisches Material über diese Schicksale in Shanghai gefunden? Sie haben über Jahre an diesem Stoff gearbeitet.
Es gibt vielleicht 3-4 Zentralstellen, die wichtig wurden. Das Institut für Zeitgeschichte in München hatte bestimmte Materialien, die Wiener Library in London, zu der ich vielleicht gleich noch was sagen sollte, weil es ist eine großartige Institution. Dann das Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Das waren die wichtigsten. Zu der Wiener Library möchte ich noch sagen, ein Emigrant der ersten Stunde, Wiener, hat von Anfang an, von 1933 an, Dokumente gesammelt über Ausschreitungen in Deutschland. Er hat Plakate des Antisemitismus gesammelt. Und nach 1945 hat er dann sozusagen ein Call of Papers gemacht und hat in allen Publikationen, die ihm zur Verfügung standen, angefragt, dass Emigranten ihm etwas schreiben sollten, an Eisestadt natürlich, über ihre Verfolgungen, über ihren Weg in die Emigration, über was immer sie mitteilen wollten. Und so sind riesige Konvolute zusammengekommen, allein die Dokumentation, das Telefonbuch quasi, ist schon mehrere Bände dick. Und danach habe ich eben überall, wo das Stichwort Shanghai vorkam, und habe da 6-7 Lebensberichte gefunden, die eben sehr frisch geschrieben waren, 45, 46. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn jemand heute in einer Oral History immer wieder etwas aus seinem Leben erzählt, die Gestanztheit, die Festgefahrenheit, auch das Modellhafte des eigenen Erzählens wird ja viel stärker mit der Zeit. Und das sind eben Texte gewesen, die sehr unverbraucht waren. Zumal da ich eben eine Schreibende bin und lieber mit geschriebenen Texten, mit Dokumenten umgehe, als mit dem gesprochenen Wort, weil der lebendige Zeitzeuge, die lebendige Zeitzeugin hat natürlich die Erwartung, was wird aus dem, was ich dieser Schriftstellerin erzählt habe? Was zeigt sie mir? Was sehe ich von mir? Und das ist manchmal eine Erwartung, die ich beim Schreiben auch als drückend oder eben auch als zu groß empfunden habe, weil es gibt Gespräche, aus denen bleibt nur eine Winzigkeit übrig. Und das ist für jemanden sicher nicht sehr schön. Außerdem sind das ja alles alte Leute und sie haben ein Recht darauf, dass man nicht nur ein Wissen von ihnen haben möchte, sondern sie brauchen eigentlich rundherum einen Menschen. Sie brauchen jemanden, der für sie da ist. Und das kann ich natürlich in dem Maße nicht. Das ist ein ganz anderer Beruf, der ja viel, viel Einfühlung verlangt. Und meine Einfühlung musste ja nun mal in meinen Text gehen. Und das hat mir ein, zweimal sehr leid getan, dass ich mir gesagt habe, es ist nicht gut für die Zeugen, die Zeuginnen und es ist auch nicht gut für mich. Oder manche haben später gefragt, warum haben Sie mich nicht befragt? Dann habe ich gesagt, aber Sie haben doch so viel darüber schon geschrieben. Ich habe Sie gelesen, ich habe dieses und jenes Interview von Ihnen gelesen. Oh, das kennen Sie. Es war also vollkommen unverständlich, dass ich nicht pausenlos in einem Gesprächszusammenhang bin, sondern eben auch ja, mit vielen, vielen Quellen gearbeitet habe.
Das ganze unendliche Material hat viele unterschiedliche Phasen durchlaufen. Es gab zunächst eine vierteilige Reihe für den Hörfunk, ja. Fluchtpunkte. Dann folgte 1998 das Hörspiel Shanghai fern von wo. 10 Jahre später schließlich der Roman gleichen Titels. Das wirkt, als hätte der Stoff unterschiedliche Phasen auch des schriftstellerischen Zugriffs durchlaufen, als hätten sie gesucht nach der richtigen, der endgültigen Form, die die richtige ist für diesen Stoff. Worin bestand das Ungenügen, die Unsicherheit? Warum die vielen Anläufe?
Ich habe es eigentlich gar nicht als eine Verschiedenartigkeit der Anläufe empfunden. Mein Interesse war zunächst, es hört sich vielleicht absurd an für eine Schriftstellerin, ich wollte gar nicht schreiben. Ich wollte quasi ein schriftliches Museum anlegen, ein Konvolut von Texten, die unbekannt waren, die aus verschiedensten Quellen waren. Ich hatte so etwas, nun ja, wie Benjamins Passagenwerk im Grunde genommen im Kopf, das vielleicht auch in eine andere Phase gegangen wäre, wenn Benjamin überlebt hätte. Und zunächst war das Schreiben gar nicht so wichtig. Um aber das Material zu ordnen, brauchte ich schon Systeme. Und ein System war natürlich einfach mal bestimmte Textformen herauszudestillieren. Das waren also 4 Features über 3 Immigranten und über den Rundfunkattaché in Shanghai. Das waren Schneisen durch meine Arbeit. Hierzu kam natürlich auch, ich musste diese vielen Recherchen irgendwie auch finanzieren. Dienten diese Vorformen. Das nächste war, dass ich schon eine Art von Panorama mal darstellen wollte. Das war im Gespräch mit meinem Dramaturgen Hans-Burkhard Schlichting, dem ich sehr viel verdanke, in dieser Arbeit, der unermüdlich war, mich zu ermutigen. Daraus ist die Vorstellung entstanden, wenn ich eine akustische Form wähle, muss es eine sein, die das ganze Panorama bietet, die verschiedenen Gruppen, die in Shanghai sind. Es muss etwas über die Geschichte dieser Immigration, auch über die Geschichte der Stadt, die ja spannend genug ist, erzählen. Dazu brauche ich viele, viele Personen. Wie organisiert man im Hörspiel überhaupt in einer akustischen Form viele Personen? Man muss sie sehr schnell schneiden, man muss dabei bleiben. Wenn man nicht etwas Langweiliges machen möchte, einfach 7 Blöcke aneinander reihen. Das war nicht meine Intention. Also gab es eine sehr, sehr enge Verzahnung. Die Stimmen mussten ineinander greifen. Sie mussten sich auch zum Teil widersprechen. Es musste eine Objektivierung geben, die ich in diesem Hörspiel eben durch einen englischen, ja, ein Engländer und ein Inder, der schon lange, 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 eigentlich Jahrhunderte in Shanghai gewesen sein muss nach dem Hörspiel, das war wichtig. Und als ich dann damit auch dachte, ich sollte noch mehr tun, gab es doch eine Vorstellung meines lieben Dramaturgen, mach doch ein Materialienbuch zu deinen vielen Shanghai-Exzerpten. Das wollte ich nicht. Vielleicht war ich zu eigensinnig, vielleicht auch zu eitel. Ich dachte, ein Materialienbuch kann jemand mal aus meinem Nachlass zusammenstellen, wenn er möchte. Und ich begann also dann kleine Cluster zu schreiben, was mich interessierte. Oder ich begann in den Hörspielen, im großen Hörspiel, in den zwei Teilen, Sätze zu unterstreichen, die unbedingt in eine schriftliche Form, in eine Prosaform gehören würden. Und es waren sehr wenige. Zu meiner Erschütterung waren es sehr, sehr wenige. Also ich begann nochmal ganz von Neuem. Und ich konnte erst einen Roman über dieses selbe Thema schreiben, als ich eine Erzählerperspektive gefunden hatte. Diese Erzählerperspektive war die des Buchhändlers Lazarus, der in einem dieser frühen Feature schon vorkam, von dem ich ein Tondokument hatte. Also der Rundfunk spielt generell eine große Rolle. Dieses Tondokument lag vollkommen unbesehen im Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek, weil das Exilarchiv ist natürlich ein schriftliches Archiv und niemand hatte besonderes Interesse an diesem großen Tonband, was damals noch eine riesige Tochter war. Und für mich war es ein Fund sondergleichen. Und seinen Gestus des Berlinerischen, des doch trotz aller Tragödie heiteren Sprechens, hat mich dann dazu bewogen, ja genau, der muss den Roman tragen. Und er trug ihn natürlich dann auch.
Ich springe noch mal zurück zu der Geschichte, die Sie uns gerade erzählt haben. Das ist so betrüblich war, dass nur so wenige Sätze aus dem Hörspielmanuskript Eingang finden konnten in die Prosa. Woran liegt das? Wie schreiben Sie, wenn Sie fürs Ohr schreiben und wenn Sie schreiben für einen Roman? Wie unterschiedlich ist diese Sprache, die Sie dort komponieren und erfinden müssen? Wo genau ist der Unterschied für Sie zu sehen?
Der Unterschied ist zunächst, Personen müssen den Text sprechen. Und sie müssen ihn so sprechen, dass eine Schauspielerperson glaubwürdig eine historische Person darstellen, sprechen kann. Das hat mit dem Gestischen zu tun, des Sprechens. Die Sätze müssen anders gebaut werden. Die Sätze dürfen nicht Papierern sein. Sie brauchen eine bestimmte Spontanität. Ich kann in diesen Hörspielen oder in diesem Hörspiel keine langen narrativen Passagen brauchen. Die Spannungsbögen müssen sehr viel schneller sein. Das ist der große Unterschied. Das heißt, es gibt nicht, in einem Roman sind 20 Seiten gar nicht lang. 20 Seiten kann man in einer Stunde lesen, vielleicht sogar schneller. In einem Hörspiel sind 3 Sätze manchmal unglaublich lang und gewichtig. Und sie gegen etwas anderes zu schneiden, heißt immer auch den Spannungszustand, den Konflikt eben auch zwischen den Sprechweisen, zwischen den Figuren sehr viel deutlicher zu machen. Wenn ich dieses in einem Roman täte, würde ich so viel Wirrnis schaffen. Ich brauche im Erzählen Ruhe und in einem akustischen Text brauchte ich in diesem Fall dauernde Härten, Schnitte. Das ist vielleicht, jetzt hole ich ein bisschen aus, dass das Dilemma, der heute so häufig als Hörspiel umgearbeiteten Romane, in denen ein Roman nochmal in einer bestimmten Form, in einer kondensierten Form vorgestellt wird. Im Theater ist es ja ähnlich, aber doch die Gattungsspezifik doch immer wieder herausragt und problematisch ist.
Wie ergeht es Ihnen damit, wenn Ihre Sätze einen Körper bekommen, wenn sie einen Stimmcharakter bekommen? Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie die Inszenierung Ihres Hörspiels erleben? Ich vermute einmal, Sie waren nicht mit im Studio.
Nein, ich war in diesem Fall nicht mit im Studio. Ich weiß häufig vorab, wer welche Rolle sprechen wird. Ich bekomme häufig auch Bänder, dass ich mir die Stimme anhören kann. In diesem Fall waren es ja sehr, sehr viele Sprecher. Ja, es gibt Überraschungen natürlich. Es gibt Überraschungen dieser Art. So habe ich das gar nicht gedacht. Da kommt etwas dazu. Oder jemand, der mir sehr wichtig war, ist vielleicht nicht so stark im Ausdruck. In diesem Fall war ich über Mr. Sibley Brown sehr erfreut. Dem Hörspiel spielt ja auch eine Rolle, wie stimmen die Farben zueinander. Das ist natürlich eine Frage des Regisseurs, der dieses große Ensemble natürlich betreuen muss. Und das ist, glaube ich, wunderbar gelungen.
Sind Sie selbst geprägt durch starke Radio- und Hörspielerfahrungen? Haben Sie als Kind, als Heranwachsende Hörspiele gehört?
Ja, ich habe als Kind nicht. Ich kann mich an gar keine Kinderhörspiele erinnern, aber das ganze neue Hörspiel habe ich mit Begeisterung gehört. Als 18, 19, 20-Jährige, glaube ich, habe auch Briefe an Redaktionen geschrieben, also Hörerbriefe, die nicht beantwortet worden sind im Übrigen. Aber es war schon sehr faszinierend. Es war plötzlich ja klar, deswegen spreche ich gar nicht von Kinderhörspielen, es gibt einen ganz neuen Zugang zum Hören. Es gibt akustische Kunst. Und das war ein Glück einfach wahrzunehmen.
Ich kehre zurück zu Shanghai, fern von wo, zur Arbeit an den Dokumenten, jetzt einerlei, ob Bearbeitung für das Hörspiel oder später für die Prosa. Wir haben gelernt, Sie sind von sehr vielen Dokumenten ausgegangen, Dokumente, die, wie ich vermute, auch ganz unterschiedliche Stillagen und Ausdrucksfähigkeiten auch besaßen. Wie geht man als Autorin damit um? Wie sehr erlauben Sie sich einzugreifen, zu literarisieren, zu, in Anführungsstrichen, verbessern? Wie stark darf dieses Material verändert werden?
Nun ja, es ist mein Text, es ist eine originäre Arbeit von mir. Ich weise aus, was ich benutze. Das ist mir ganz selbstverständlich. Dieses Hörspiel oder eben auch der Roman hat eben doch hinten seriöse Nachweise, sodass jemand, der sich für die Dinge interessiert, einfach dem nachgehen kann. Ich muss Veränderungen schaffen. Erstens, wir sprachen schon darüber, indem ich hineinschneide. Wo gehe ich in einen Text hinein? Wo gehe ich wieder heraus? Das andere ist einfach, dass es Raffungen gibt, dass auffällige Schönheiten manchmal ganz in Nebensachen sind. In einem winzigen Detail, was jemand benutzt. In Shanghai fern von wo, im Hörspiel, gibt es viele erfundene Figuren auch. Der Inder, der alles weiß, der aus dem großen Topf der Geschichte, auch in der Langsamkeit der Wahrnehmung spricht, in großen Bildlichkeiten spricht, ist eine erfundene Person. Sie war sehr wichtig, sonst hätte ich diese ganze Dimension der Stadt, des Riechens, des Schmeckens der Stadt überhaupt nicht hineinbekommen, weil die Immigranten hatten andere Sorgen, als sich mit dem Mythos einer großen Stadt, einer großen Stadt auseinanderzusetzen oder den Mythos überhaupt zu erdichten. Das war notwendig, aber die Freiheiten sind im Einzelnen gar nicht nur im Detail zu zeigen. Ich habe einmal mit Studenten eine kleine Übung gemacht. Sie sollten mal raten an ein, zwei Seiten, was recherchiert, was Fremdtext wäre und was mein Text wäre. Sie haben vollkommen falsch gelegen, zu meiner Verwunderung einfach. Oder sie meinten, das müssen sie doch sorgsam herauspräpariert haben. Da habe ich gesagt, nein, das weiß ich einfach. Ich weiß nicht, woher ich etwas weiß. Ob durch Lebenserfahrung, dadurch, dass ich etwas vor 40 Jahren gelesen habe, sind solche Ringe von Wissen, auch so Ringe von Sprache, die sich anlegen mit der Zeit, die gar nicht mehr zu eruieren sind. Man hat es einfach in sich.
In einem anderen Zusammenhang haben Sie mal formuliert, wenn es um traumatische Vergessensleistungen der deutschen Geschichte geht, finde ich es ganz unangemessen, zu viel zu erfinden.
Ja, ja, Das ist sicher so. Weil vieles, was meine Zeugen sagen, ja vergraben war, vollkommen vergraben war. Man hätte es auch schon 1950 hören, wissen können, sich dafür interessieren können. Es hat sich 1960, 1970 und so weiter niemand dafür interessiert. Und manche waren auch müde zu sprechen und wollten nicht mehr sprechen, haben ihren Kindern gegenüber nicht gesprochen, sodass es Glücksfälle sind, dass eben Kinder von Kindern einfach Zeugnisse haben. Manche haben mir auch was geben wollen oder mir auch gegeben, was ich sehr anrührend fand. So mit dem Gestus, bei ihnen ist es gut aufgehoben. Ja, also das ist eben die Deutlichkeit. Ich muss die Konstruktion erfinden, aber bemühe mich an vielen Stellen, die Dinge auch rot zu lassen.
Es gibt eine ganz besonders eindrückliche Szene, die sehr zu Herzen geht. Frau Tausig kehrt nach Europa zurück nach dem Krieg. Auf dem Bahnsteig kommt ihr ein junger Mann entgegen, schüchtern, spricht sie an: Entschuldigung, sind Sie vielleicht meine Mama? Erfunden?
Otto Tausig, der Schauspieler Otto Tausig, ist der Sohn. Er hat einen kleinen Text geschrieben über die Wiederbegegnung mit seiner Mutter, die sehr, sehr problematisch war. Sie hat einen 14-, 15-Jährigen verlassen müssen. Otto Tausig ist als im Kindertransport nach England gegangen, sie und der Mann nach Shanghai. Dieses Treffen nach 10 Jahren ist natürlich ganz unheimlich. Und beide haben darüber geschrieben, Franziska Tausig auch. Sie hat ein kleines Buch geschrieben. Das ist ein Satz, der so deutlich und so breit ausgestellt ist, dass er natürlich behalten werden muss. Und da ich beide Texte eben hinten ausweise, ist es ein Fremdtext selbstverständlich. Und es ist natürlich auch meiner, weil ich ihn mit der Pinzette herausgezogen habe aus einem Textkonvolut.
Ursula Krechel, als das Hörspiel Shanghai fern von wo 1998 produziert wurde, da hatten Sie bereits ein beachtliches poetisches Werk vorgelegt, Gedichtbände, Theaterstücke, Essays, Prosa. Und dann kamen die großen Romane. 2008, Shanghai fern von wo, das Buch, das die Überlebensgeschichten jüdischer Immigranten aus dem Hörspiel weitererzählte, anders erzählte. Dann folgte 2012 Landgericht, die Geschichte des Juristen Richard Kornitzer, der nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrt und in diesem Deutschland nicht mehr heimisch werden kann. Der Roman wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, sogar verfilmt. Und 2018 kam Geisterbahn heraus, ein weiterer Roman, der den Opfern des Dritten Reichs und ihren Nachkommen eine Stimme gibt, diesmal den Sinti und Roma, wie wir heute sagen. Wir werden vielleicht im Verlauf unseres Gespräches noch darauf zu sprechen kommen, auf das Buch. Sie haben nach dem Erscheinen des Romans Shanghai fern von wo einmal salopp gesagt: Ich werde auch jetzt keine klassische Romancier. Mittlerweile nach den 3 sehr schwergewichtigen Romanen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Sie mit der Einschätzung richtig gelegen haben.
Ja, die Einschätzung ist nicht ganz falsch, auch von heute gesehen. Ich sehe auch nach diesen großen Romanen, die mich ja jetzt lange, lange Lebenszeit gekostet haben, doch, dass es Autoren, Autorinnen gibt, deren Lebenskraft das Erzählen ist, deren Lebensprinzip. Es ist alles, was ihnen wichtig ist, erzählen zu müssen, eine Erzählstruktur dafür finden zu müssen. Das ist bei mir nicht so. Es sind ja auch die anderen Formen in der Zeit weitergegangen. Ich schreibe weiter Gedichte, ich schreibe weiter Essays. Die Romane, und so wird es auch in Zukunft sein, brauchen, ehe ich erzähle, starke Konstruktionen. Das heißt, in meiner Auffassung ist der genuine Erzähler jemanden, der wie der Vogel singt. Etwas, was ihn umgibt, muss erzählt werden. Etwas, was mich umgibt, was mich umtreibt, geht in ganz verschiedene Formen hinein. Und das meinte ich vielleicht mit der klassischen. Das meinte ich nicht vielleicht, sondern das meinte ich mit der klassischen Romanciere, weil für viele meiner Schriftstellerkolleginnen und Kollegen, die mich als Lyrikerin kennen, war es ein riesiger Schock natürlich, dass ich die Seite gewechselt habe. Und ich glaube aber, der Seitenwechsel ist eher eine, ja, ist ein Sprung über die Hürde geworden, von der man natürlich auch in die andere Richtung springen kann.
Das Dichten, haben Sie einmal gesagt, stellt für mich ein Denken mit anderen Mitteln dar. Und an anderer Stelle, ich befinde mich in meinem Laboratorium. In vollkommener Nüchternheit beobachte ich die Massen, die aufeinandertreffen, ihr reagieren, sich abstoßen, die Wahlverwandtschaften. Das sind Äußerungen, die waren dezidiert bezogen auf das Schreiben von Lyrik.
Ja.
Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist dieser nahezu wissenschaftliche Angang an das Material beim Erarbeiten der Prosa vielleicht gar nicht ganz so anders.
Das denke ich eben auch. Die Textstrukturen sind anders. Aber wenn wir eben über meine vielen Materialien gesprochen haben, Dichten heißt eben auch, es gibt Exzerpte. Es gibt nicht nur Fassungen von Gedichten, es gibt Anregungen, es gibt, ich lese selbstverständlich, heute ist in ein Gedicht ein winziger Satz von Ludwig Hohl eingegangen, ich kann es zitieren, die zärtlichen Gelenke der Sprache, die Konjunktionen, Ausrufezeichen. Vor einigen Tagen habe ich im Internet in einem Antiquariat Berlinensia mir angeschaut. Da gibt es eine Zeitschrift, 1904, der Spandauer Schwimmer. Der Spandauer Schwimmer ist ganz wunderbar. Das heißt, solche merkwürdigen Anregungen, die wie Steine sind, die ich auf dem Weg finde, oder möglicherweise auch wie Gänseblümchen, um es pseudopoetischer zu sagen, sind in den Texten auch darin. Und solche Dinge sind natürlich auch in den Romanen. Das heißt, meine Idealisierung oder meine Abwehr gegen den klassischen Romancier ist vielleicht, er würde anders arbeiten. Vielleicht ist es gar nicht so. Man weiß von Thomas Mann, dass er sich für die Pyramiden und für alles Mögliche in Josef und seine Brüder natürlich nach Postkarten gearbeitet hat, weil er diese Reisen nicht unternehmen konnte. Aber für mich sind die Strategien, zu einem Text zu kommen, nicht so verschieden.
Ich vermute, der Schreibprozess geht intensiv, aber langsam voran. Wort für Wort, Satz für Satz. Nicht wie bei den Vollbluterzählern, von denen jetzt schon die Rede war, wo man vermutet, es gibt erst einen großen, groben Entwurf, der dann in mehreren Durchgängen kondensiert und konzentriert wird. Bei Ursula Krechel steht erst ein Absatz, eine Seite, bevor es weitergeht.
Ich weiß gar nicht, woher Sie das wissen oder woher Sie das ahnen. Es ist tatsächlich so. Ja, ich bin erschüttert manchmal, wenn ich höre, ich muss das wirklich so sagen, dass jemand offenbar in einem Ruck mal etwas runterschreibt und Fassung um Fassung macht, wo es natürlich immer besser wird. Ich wäre außerstande, einen Satz, den ich als schlecht empfinde, stehen zu lassen. Er muss geändert werden. Ich halte es auch für vollkommen sinnlos, einen Satz niederzuschreiben. Ja, natürlich schreibt man ihn nieder, man findet ihn schlecht. Aber überhaupt über etwas, was ich als schlecht oder dürftig empfinde, hinwegzugehen. Es ist ein dauerndes Übermalen natürlich. Ich beginne nicht bei einem Roman von A und gehe nach Z. Ich beginne meistens mit Clustern. Aber es ist tatsächlich so, ein Absatz oder eben eine Seite oder zwei Seiten werden erst umgeblättert, wenn ich das Gefühl habe, ja, so könnte sie sein, so könnte sie druckfertig sein. Natürlich ist sie das immer noch nicht, aber es ist ein langsames Arbeiten, aber es wird quasi dabei kaum etwas weggeworfen. Es ist ein Anreichern, ein Amalgamieren, aber ich beginne erst den Schreibprozess, wenn ich sehr viel vom Text weiß, wenn ich ihn höre, wenn ich ihn wenn ich seine Melodie, auch seine Erzählmelodie, weiß. Und in Gedichten natürlich genauso. Viel mehr noch.
Der Roman Shanghai fern von wo beginnt mit einer Frage. Was ist Tausig für ein Mensch? Und da hört man es eigentlich schon oder spürt es, das Zögerliche, Skrupulöse einer Autorin, die nicht mehr behaupten will, als sie tatsächlich weiß, die dem Schicksal dieses Menschen gerecht werden möchte, ihm nachspüren möchte, die sich zurückhalten will mit Spekulationen, Interpretationen. Man muss eine Haltung finden, die angemessen ist, den Menschen, dem Stoff angemessen ist. Wie kontrollieren Sie sich dabei? Manche der Schicksale, von denen Sie schreiben, sind so himmelschreiend, so traurig, so erschütternd, dass man sich empören möchte. Aber das macht keinen guten Text unbedingt.
Ja, ich werde häufig gefragt, was machen die Bücher, die Sie schreiben, mit Ihnen? Das ist eine sehr intime Frage, die ich auch gar nicht beantworten kann. Ich gehe mit diesen Figuren oder mit diesen Stoffen so um, dass ich ungefähr ahne, was sie bewirken könnten. Natürlich, was Sie gesagt haben, Erschütterung oder Zorn, Beschämung natürlich auch. In diesen Gefühlen, die wahrscheinlich hervorgerufen werden, kann der Autor, die Autorin stochern. Sie kann sie befördern, auch manipulieren, selbstverständlich. Ich habe für mich die Lösung gefunden, eine gewisse Nüchternheit walten zu lassen, eine Einfühlsamkeit den Figuren gegenüber, aber in keinster Weise zur Identifizierung einzuladen, weil die Opfer sind so schwerwiegend, die Probleme, die die Geschichte ihnen aufgehalst hat, sind so groß, dass sich jede Identifizierung verbietet. Und das merken sicher auch Leser und Leserinnen. Und das scheint mir der richtige Weg zu sein. Für mich, für meine Romane.
Der jüngste Roman, 2018 erschienen, trägt den Titel Geisterbahn. Dieser Roman führt uns nach Trier. Leserinnen ihrer Bücher wissen, dass sie in Trier aufgewachsen sind. Es wird in diesem Roman erzählt, die Familiengeschichte der Familie Dorn. Die Familie Dorn ist eine Schaustellerfamilie. Sie verdienen ihren Unterhalt auf dem Jahrmarkt. Die Dorns sind eine Sinti-Familie oder wie man damals, zur Zeit, in der der Roman spielt, gesagt hätte, eine Zigeunerfamilie. Wäre es denkbar gewesen, dass die kleine Ursula Krechel in Trier den Dorns begegnet wäre?
Ich bin einer Frau begegnet, die das Urbild von Lucy Dorn geworden ist. Ich habe die Figur dieser Schaustellerfrau, die sehr viele Kinder geboren hat und bis auf zwei alle ihre Kinder im Lager Lublin verloren hat, gesehen. Ich habe diese Frau gesehen, vor mir. Das heißt, ich habe ein Gesicht gesehen und dieses Gesicht behalten. Und in dieses Gesicht, was ich vielleicht als Zehnjährige zuletzt gesehen habe, diesen Roman hineingeschrieben. Als der Roman fertig war, hatte ich einen Traum. Ich träumte von Lucy Dorn. Lucy Dorn saß mir in einer Straßenbahn gegenüber. Sie trug, wie im Roman, ein großes schwarzes Schultertuch und ich erschrak, oh, das ist ja Lucy Dorn, das ist ja die Figur aus meinem Roman. Und ich nahm sehr sachte ihr schwarzes Schultertuch, schob es von ihrem Kopf über meinen Kopf. Wir saßen also beide unter einer schwarzen Decke. Und diese schwarze Decke, die quasi ihre Situation zu mir herüberzog und gleichzeitig verbarg, schien mir am Ende des Buches die ganz richtige. Der Leser sieht uns beide. Er sieht mich als Schriftstellerin, die daran arbeitet. Ich verstecke mich. Ich habe Lucy Dorn hingesetzt ins Buch und gleichzeitig nehme ich sie wieder zurück im Traum. Und ich war eigentlich fasziniert von der Interpretation, von der Trauminterpretation dessen, was ich gemacht habe. Und aus dieser Situation des Verlustes habe ich durch verschiedene Quellen, durch Erfindungen natürlich eben auch, diese Familiensituation zusammengesetzt. Und es war sehr wichtig, dass bei aller Traurigkeit es ganz helle Töne, auch leuchtende Töne im Buch geben müsste. Und so habe ich mich entschieden, dass die Kirmes, das Schaustellertum, das Vergnügen aller Kinder eine Rolle spielen müsste. Als ganz starkes Gegenelement zur Düsternis der Geschichte.
Überhaupt die Kinder spielen eine große, große Rolle in diesem Roman. Kinder, die nach dem Krieg geboren sind, aber doch offenbar schwer tragen an den Kriegserfahrungen ihrer Eltern. Diese Kinder wirken, so ausgelassen sie sein mögen, wie tätowiert mit Familiengeschichte. Und wenn geschwiegen wird in den Familien, so scheint doch die Vergangenheit immer auf eine ganz unheimliche Art präsent zu sein. In der Erziehung, im Selbstmitleid der Deutschen, die sich selbst für Opfer halten wollen, den aggressiven Vorurteilen gegen die Menschen, die zurückkehren aus der Immigration, aus den Lagern. Die Kinder in ihrem Roman reagieren zum Teil psychosomatisch. Der Erzähler leidet an Asthma, er leidet unter seinem starken Vater, wenn der in der Nähe ist, kann er nicht atmen. Kann man sagen, diese Atmosphäre des Schweigens, der Gefühllosigkeit, dieser Sprachlosigkeit nach dem Krieg, das ist so ein bisschen die Prägung ihrer Generation, dieser Nachkriegskinder?
Ich weiß nicht, ob es die Prägung der Generation ist, aber ich habe diese, was ich Tätowierung ganz richtig genannt habe, sehr stark empfunden. In Restriktionen oder in der bitteren Enttäuschung, dass vieles, was gesagt worden ist, sich einfach als Lüge später entpuppt hat. Oder dass es ein großes Versäumnis oder eine Leerstelle mit 2e, in meinem Leben gibt. Das heißt, eine nahezu Unmöglichkeit, Autoritäten zu vertrauen. Und das habe ich später als Leid auch empfunden. Das heißt, die Kinderautoritäten haben auf den zweiten Blick oder auf den dritten Blick waren sie jeglicher Autorität entkleidet. Und es wäre vielleicht möglich gewesen, deswegen auch vielleicht auch bestimmte Figuren im Buch, es wäre vielleicht möglich gewesen, andere Autoritäten kennenzulernen. Das ist mir aber nicht gelungen. Ich musste mir sie später in meinem Leben suchen. Und ich habe sie lesend, denkend natürlich gefunden. Aber ein generelles Misstrauen gegen die Generation, gegen die Elterngeneration, sage ich mal ganz banal, ist geblieben.
Können Sie sich an konkrete Momente erinnern, wo Ihnen klar wurde als Heranwachsende, das kann nicht sein, was mir zum Beispiel in der Schule erzählt worden ist, über die deutsche Vergangenheit, wie hier in Trier gesprochen wird? Gibt es konkrete Momente, die Sie erinnern?
Ich habe in meinem Roman Sizilianer des Gefühls, der 92 erschienen ist, über einen Mann, der ein Schuhgeschäft hatte, geschrieben, den ich auch kannte. Einer der Wiederbegründer der jüdischen Gemeinde in Trier, der mit so viel Distanz oder mit so viel, Distanz ist gar nicht das richtige Wort, mit so viel Kälte behandelt worden ist, dass er später nach Israel gegangen ist, warum nicht in dem Schuhgeschäft gekauft worden ist. Ich will nicht sagen, es wurde boykottiert, aber warum nicht in dem Schuhgeschäft gekauft wurde, war mir vollkommen klar. Man hätte ja dem Opfer gegenübertreten müssen. Es gab viele Gründe, in dem Schuhgeschäft nicht zu kaufen, die Schuhe waren. Im kleinen Geschäft kann man nicht rausgehen, wenn man doch nichts kaufen möchte. Es war eine Figur, die mich in ihrer Einsamkeit, wie der Mann auf der kleinen Treppe, 2, 3 Stufen ging es zu dem Schuhgeschäft hoch, stand wie ein Kokon von Einsamkeit, von Eiswürfelkälte sich um ihn legte. Diese ganz andere Figur, die ich natürlich auch nicht gefragt habe oder fragen konnte, wie geht es Ihnen? Das wäre vielleicht die einfache Frage gewesen eines Kindes. Wie geht es Ihnen? Das ist mir sehr erinnerlich. Mein Schulweg war zum Beispiel, ging durch die Weidengasse. Die Weidengasse war keine Weide, sondern es gab eine lange Mauer mit einem Tor darin. Ich habe erst später gemerkt, dass ich als Gymnasiastin jeden Tag an einem jüdischen Friedhof vorbeigegangen war, hinter dieser Mauer. Und ich erinnere mich, dass ab und zu eine gebückte Frau, die ich natürlich als sehr alt empfunden habe, an diesem Tor schloss, als es aufschloss oder abschloss. Und diese gebückte Frau, die ich vielleicht fantasiere, vielleicht war sie gar nicht gebückt und auch nicht so alt, wie ich sie jetzt fantasiere oder damals auch gesehen habe, war wohl die Einzige, die da hinging oder ja, den Schlüssel hatte. Heute ist dieser Friedhof aufs Wunderbarste im Internet dokumentiert. Man kann alle Grabstelen sehen, die Namen übersetzt bekommen, die Schicksale erfahren. Niemand wusste das angeblich. Ich bin einfach, es war 3 Minuten von meiner höheren Schule entfernt.
Wenn man die 3 Romane, Shanghai fern von wo, Landgericht und Geisterbahn, als Einheit begreift, sie heute nebeneinander legt, so ist das ja vielleicht auch eine Trilogie, die so etwas ist wie ein Zeugnis der Ungeheuerlichkeit, wie nach dem Krieg umgegangen wurde in Deutschland mit den Geschichten der Opfer, mit den zurückkehrenden Menschen, wie man sie ein weiteres Mal ausgegrenzt hat, weil man, ja, wie Sie es gerade beschreiben, dem Opfer nicht gegenüberstehen, ja, wollte. Eigentlich, Ursula Krechel, zielen alle 3 Bücher aber auch direkt ins Herz unserer Gegenwart. Für mich sind es auch Gegenwartsromane.
Das hoffe ich doch. Es wäre ja absurd, nicht zu sehen oder nicht zu lesen, wann diese Bücher geschrieben worden sind, in welche Zeit sie geschrieben sind, mit welchen Stilmitteln sie auch geschrieben worden sind. Es sind ja keine historisierenden Romane.
Es gibt ein wunderschönes Buch von Ihnen mit dem Titel »In Zukunft schreiben«, Handbuch für alle, die schreiben wollen. In diesem Buch fassen Sie zusammen die Erfahrungen, die Sie in unterschiedlichen Institutionen gesammelt haben, mit Studenten, die an eigenen Texten arbeiten. Und ein Satz aus diesem Handbuch lautet: »Weiterzugeben in der Lehre ist die ästhetische Arbeit, in einer historischen Situation angekommen zu sein. Eine Vorstellung von Zeitgenossenschaft, hinter die Erfindungen und Techniken der literarischen Moderne nicht zurückzufallen.« So heißt es in diesem Buch. Zeitgenossenschaft. Was heißt das heute für Sie, Ursula Krechel?
Ich schweige jetzt, weil ich noch nachdenken muss. Die Zeitgenossenschaft beziehe ich nicht nur auf ästhetische Mittel, sondern auf ein ständiges Nachdenken, wie nicht die Realien, nicht die täglich auf uns einstürmenden Ereignisse wahrzunehmen sind, sondern was für Schlussfolgerungen die Kunst ziehen muss. Das ist ein sehr schwieriges Problem, weil die mediale Welt zwingt oder verführt uns dazu, dauernd zu reagieren. Und es gibt auch viele Situationen, in denen sofort und spontan reagiert werden muss. Und etwas, was in der Kunst richtig ist, dauert manchmal. Und das ist schmerzhaft. Das heißt, Zeitgenossenschaft heißt auch, leider, ich muss warten können, bis die Zeit des Kunstwerkes reif ist. Und das sind meistens Verzögerungen oder eben auch, ja, ist auch ein Stück Trauerarbeit darin, als reale Zeitgenossin zuzuschauen und Meinungen und Empfindungen und Empörungen selbstverständlich zu haben und gleichzeitig auf das, was wird, warten zu müssen. Und diese Ungleichzeitigkeit der politischen Zeitgenossenschaft und der ästhetischen ist manchmal schwer auszuhalten.